Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dem Nummer 5. Abend oder der 5. Einheit zum Thema Urgeschichte. Da haben wir ja schon im Sommer mit begonnen, das hat sich ein bisschen hingezogen. Ich war ja ein bisschen des Dienstes enthoben und dann hatten wir die Bibelwoche, alles hat ein bisschen gezogen. Heute nun die letzte Stunde, wo wir schauen wollen halt. Wir gucken heute auf zwei Kapitel oder so, zwei Teile aus Kapitel Genesis 10 und Genesis 11. Also ganz tolle, wunderbare Texte, mit denen wir uns beschäftigen werden. Ich grüße euch in der Internetgemeinde, die ihr uns per Telefon oder jetzt per Computer zugeschaltet seid, aber natürlich auch all die Geschwister, die jetzt hier im Gemeindesaal sind. Immer wieder mein Hinweis zu Beginn der Bibelstunde, wer gerne die Skripte haben möchte, die mache ich immer so einen Tag vor der Bibelstunde jeweils fertig, die kann man gerne bei uns im Büro anfordern, einfach eine E-Mail schreiben an Frau Gessler, die schickt das dann zu. Wenn wir heute fertig werden mit der Urgeschichte, dann werden wir in der nächsten Woche, nächsten Mittwoch weitermachen mit so einem Einzelthema. Da werde ich nochmal was zum Thema Bekenntnis sagen, weil es immer wieder Fragen gibt auch, warum sprecht ihr denn hier in Martini noch die alte Form? Und werde dann aber was sagen zur Höllenfahrt Christi, das ist ja so der virulente Punkt. Da will ich gerne was zu machen, das bietet sich so für eine Bibelstunde an und dann werden wir eine neue Einheit beginnen. Ich weiß aber noch nicht genau, was wir da genau machen werden, aber heute, wie gesagt, erst nochmal die Genesis. Und wie gesagt, ich habe zwei Texte mitgebracht. Der erste Text zur Andacht ist ein ganz, ganz spannender Text. Ich bin ja großer Fan der Genealogien, also so dieser Geschlechterregister, wenn dann so manche Kapitel runter die Namen geschrieben werden halt. Oder eben jetzt hier Genesis 10, die sogenannte Völkertafel, das ist auch eine Genealogie, wer stammt von wem ab. Und manche tun sich so ein bisschen schwer damit und sagen, oh, das ist ja so trockenes Land. Ich bin immer sehr dankbar für diese Texte, gerade auch mit dem, was dann erzählt wird über die jeweiligen Personen, wenn dann mehr Informationen gegeben werden halt, so auch hier. Also da wird ja dann aufgezählt, wer schafft wen oder von wem stammt, wer zeugte wen. Und da ist eben der Ham, der zeugt den Kusch und dann setzt hier dieser Text Genesis 10 an. Ich habe da die Verse 8 bis 12 mitgebracht. Da heißt es, Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sprach man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Shinar. Von diesem Land ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth-Ir und Kelach, dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist eine große Stadt. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Heiland, und Dank sagen, dass wir uns heute Abend unter deinem Wort versammeln dürfen, hier in der Gemeinde, im Gemeindesaal, aber auch an den Geräten zugeschaltet. Und wenn wir jetzt auf die Genesis gucken, auf dieses Kapitel 10 und Kapitel 11 nachher, so wollen wir dich bitten einfach um dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist für uns allen, damit wir was mitnehmen können aus diesem Abend, Herr, dass wir erkennen können, wo du uns eine Information zu geben hast, wo wir gemeint sind, wo wir vielleicht eine Korrektur brauchen, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass das gelingt und dass das passiert. Dazu brauchen wir deinen Segen, jetzt für die Andacht und später für die Wortbetrachtung. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ja, in dieser Andacht geht es um den Nimrod. Und ich habe das überschrieben, Nimrod, ein bipolarer Unbekannter. Denn wir wissen nicht mehr über ihn, als was hier eben in diesen Versen geschrieben ist. Und es gibt viel Spekulation, es gibt ganz viel Geschichten über ihn halt, aber die sind dann alle ausgedacht. Das Einzige, was wir von ihm wissen, von Gott halt her gesagt, ist eben das, was hier steht. Und das ist nicht ganz klar. Ist er jetzt ein Guter, ist er jetzt ein Schlechter? Was hat er denn gemacht? Und das ist so ganz viel Bipolares. Und ich nehme das direkt mal weg, wenn ich ihn jetzt betrachte oder wenn wir ihn betrachten, dann hat das ganz viel auch mit uns zu tun. Also ich habe das ja in der ersten Stunde gesagt, dass man in den ersten 11 Kapiteln der Genesis ganz, ganz viel Grundinformationen über das bekommt, was die Menschheit ist, wie der Mensch funktioniert, wie er tickt. Also da sind so die Grundlinien festgelegt. Und das finden wir eben nicht nur bei Adam und Eva, bei Kain und Abel, sondern eben auch hier, eben bei dem Nimrod und ganz vieles bei ihm, was da so bipolar ist, also was sich so fast entgegengesetzt steht hier, das finden wir auch bei uns. Und dem wollen wir so ein bisschen nachgehen, über all das, was der Text sagt, über all das, was wir darin finden können. Nimrod, ein bipolarer Unbekannter. Das als erstes Nimrods Name. Ihr wisst, Sie wissen, dass die Namen der Bibel immer Bedeutung haben. Und ich sage immer wieder, ob das nun ein Städtename ist, ob das nun ein Menschenname ist, wenn man einen Text liest, den Namen übersetzen, gibt es ja Gott sei Dank Lexika, da kann man ja auch mittlerweile im Internet nachgucken halt, weil da kriegt man immer sehr, sehr viel Informationen, was auch dann häufig Aussagelinie der Geschichte ist. Also Abraham heißt Vater vieler Völker. Adam heißt Mensch. Eva, die das Leben gegeben hat. Abel, den keiner schlägt, halt. Abel heißt Hauch. Also das sind so ganz viele Dinge, die im Namen auch dann das, was biografisch erzählt wird in der Bibel, widerspiegelt. Jerusalem heißt Gründung des Friedens halt. In der Apostelgeschichte, wo der Eutychos aus dem Fenster fällt, weil da Paulus so lange predigt, er eingeschlafen ist. Eutychos heißt guter Schlaf. Also das sind so ganz viele diese Beziehungen zwischen Name und dem, was eben passiert. Und jetzt ist der Name Nimrod etwas, der also unterschiedlich übersetzt werden kann. Also da gibt es den Wortstamm, dieses Marat, Marot im Hebräischen halt. Ne? Das kann man übersetzen mit der Widerstreitende oder man kann es übersetzen der Hellstrahlende. So, das ist jetzt, was ist denn gemeint? Also das ist tatsächlich dieses Bipolare. Also das steht sich ein bisschen gegenüber. Gegenüber Gott, ist er widerstreitend gegen Gott oder ist er hier so ein Stück weit, ich will nicht sagen, ganz besonders toller Mensch, ein ganz besonderes Schöpfungsprodukt halt. Ist er ein hellstrahlender Mensch oder ist er ein widerstreitender Mensch? Das Gute in der Bibel ist ja manchmal so, dass es eben nicht ein Entweder-Oder gibt, sondern eben auch ein Sowohl-als-auch. Und wenn ich eben gesagt habe, diese Bipolarität, die finden wir auch bei uns, dann kann man ja sagen, so ein Anteil Nimrods ist ja bei uns auch drin. Es gibt ja nun Anteile in unserem Leben, die sind hellstrahlend. Also wir sind Christen und manches gelingt es durch die Gnade Gottes und das sind wirklich gute Werke, die wir tun dürfen, die Gott zwar zuvor vorbereitet hat, aber es gelingt was. Aber da gibt es eben genau das andere nicht, da gibt es das Widerstreitende, zu sagen, wo wir gegen Gott stehen halt, nicht, wo wir sein Gebot nicht befolgen, wo wir uns nicht an sein Gesetz halten. Da ist beides in uns. Also die Bibel löst es jetzt nicht auf, das wissen wir nicht, wir müssen es so stehen lassen halt, aber wenn ich über diesen Namen nachdenke, wenn ich den sehe, allein diese Bedeutung des Namens halt, dann ist es eben nicht nur, wo ich sage, na, ich kann es für den Nimrod, für diese historische Gestalt nicht festlegen, ich kann es aber auf mich beziehen und weiß, dass es in mir eben auch diese beiden Teile gibt, das Widerstreitende oder das Hellstrahlende. Da bin ich auch so ein Bipolarer, wo ich manchmal gar nicht weiß, wie ich vor Gott im Moment stehe. Zweite Bipolarität bei dem Nimrod ist seine Leistung. Da ist er einmal der Naturmensch und zum anderen ist er der Kulturmensch. Das ist ganz spannend. Also das Erste, was hier gesagt wird, das spricht mich als Jäger natürlich an, halt, und da ist, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Deshalb spricht man halt so sprichwörtlich, halt, er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Also da ist etwas, was er durch seine Jagdtätigkeit, vielleicht durch seine Körperkraft, durch seine Geschicklichkeit gebracht hat, vielleicht auch Jagdtechniken, die er sich ausgedacht hat, wo er wirklich einen großen Sprung gemacht hat, der in der Bibel erwähnt wird. Wenn wir mit Ethnologen sprechen, mit Anthropologen, dann sagen die, ja, das ist so das, was die Menschheit ausgemacht hat. In dem Moment, wo die angefangen haben, mit Werkzeugen Tiere zu töten. Und da ist so der große Schritt gewesen. Also es gibt so Schritte, also nicht, dass wir Auto fahren können und dass wir auf den Mond geflogen sind, sondern zu sagen, viel größere Schritte, wenn man Ethnologen fragt, halt, ist halt, dass wir irgendwann Feuer machen konnten, halt, dass wir irgendwann auf die Jagd gegangen sind und dass wir Dinge, Waffen als Werkzeuge gebraucht haben, dass wirklich die Jagd ausgeübt werden konnte. Aber das ist natürlich Natur, das ist so, wie wir es uns vorstellen, die reine Natur, ne, zu sagen, so ein richtiger Kerl halt, ne, so stellt man sich vor, was so ein Typ halt nicht, der streift da durch die Gebiete mit Löwen, Bären, was der alles zu bekämpfen hat. Jagd war ja nicht nur Fleischerwerb, war ja auch die Verteidigung gegen diese wilden Tiere, das gehört ja auch mit dazu. Das ist also der Mensch damals in diesem viel stärkeren Kampf mit den Naturelementen und mit den Tieren stehend halt zu sehen, das gehört dazu, aber wirklich so ein Naturmensch. Und dann kommt die andere Information, dass da ein Kulturmensch ist. Also, dass da gesagt wird über ihn, ja, und der gründet eine Stadt. Ja, genau das Gegenteil. Also zu sagen, die Yacht findet ja nicht in der Stadt statt, also das ist ja klar. Also in Bremen haben wir keine Yacht, also ist so ein paar Außenbezirke, aber hier ist keine, in der Innenstadt keine Jagd, weil hier Menschen sind, alles Beton. Da, wo Häuser sind, wo Menschen sind, findet, das ist keine Wildnis. Also es ist genau gegenüberstehend, halte ich. Und das ist beides in ihm drin. Also das Kulturelle, der Kulturmensch, auch der Naturmensch. Und auch das ist so ein Punkt zu sagen, auf mich bezogen, aber auf uns alle, auch diese beiden Teile haben wir in uns drin. Also wir sind, wir in Mitteleuropa lebend, absolute Kulturmenschen. Wir leben in Städte, wir gebrauchen Techniken halt. Keiner von uns läuft mehr Wald, schneidet Holz und macht sonst irgendwas oder geht auf die Jagd, um wirklich jetzt die Jagd als Grundlage für seine Ernährung zu haben, sondern wir können in den Supermarkt gehen. Und trotzdem ist so viel auch so Natur in uns halt, ne, dass wir sagen, auch, das steckt auch in uns drin halt. Wir haben Natur und Kultur, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil diese Dinge häufig auch widerstreiten, auch im Konflikt miteinander stehen, zu sagen, wie ist das denn in Vermittlung zu bringen? Aber hier in diesem Menschen, und ich sage ja, das sind so Dinge, die halt Grundaussagen für den Menschen sind, das bleibt für die Menschheit auch so, dass es sowohl die Natur gibt, wie auch die Kultur, die uns ausmachen, in der wir drin sind. Wir sind sowohl Naturmenschen, die, wie gesagt, ganz tiefe Bedürfnisse, wissen wir alle, wenn wir in den Bergen sind, wenn wir wandern gehen, mit diesen Sachen das erleben. Aber wir sind eben auch Kulturmenschen, wenn wir in der Oper sitzen, wenn wir ein Theaterstück sehen, wenn wir Bücher lesen, halt, es ist beides in uns drin. Ein drittes, was bipolar ist bei dem Nimrod, das ist seine Macht, Nimrods Macht. Ist er jetzt ein Held oder ist er Gewalttäter? Hier heißt es in unserem Text, er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Also nicht nur, dass er ein gewaltiger Jäger ist, er hat auch Macht. Nicht nur, dass er Städte gegründet hat, können wir sagen, er ist halt architektonisch begabt gewesen, nein, er hat Macht. Und wenn ich Macht habe, dann habe ich ja Macht über andere Menschen. Dann habe ich ein System geschaffen, wo ich herrschend bin. Und das kann ja was Positives sein. Ich kann ja jemand sein, wenn ich neue, wie er, Jagdtechniken erfunden habe, wenn ich da in der Lage bin, größere Mengen auch mit Fleisch zu versorgen, wenn ich in der Lage bin, städtebaulich etwas zu machen, quasi ein Gesellschaftssystem politisch zu gründen, halt zu sagen, dann ist das ja erstmal was Positives, wo ich sagen kann, das ist ja zum Nutzen der Menschen halt. Der geht voran, das ist so ein Leader und durch seine Ideen, durch seinen Input werden andere gesegnet. Und damit hat er qua, ich sag mal, Fachlichkeit eine Autorität. Aber Autorität und Macht kann natürlich sehr schnell auch durch Stärke, Überlegenheit dann zu einer Unterdrückung führen. Das ist die Frage halt. Wie ist das gemeint hier? Ist diese Macht, die er gewonnen hat, positiv oder ist die Macht negativ? Jetzt müssen wir das alles natürlich auch immer wieder sehen im Verhältnis zum lebendigen Gott. Es ist einer, der Mächtige ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jetzt gewinnt einer Macht auf Erden. Wir kommen dann ja gleich weiter bei der Wortbetrachtung dem Turmbau zu Babel, wo eben versucht wird, dann sich selber etwas zu bauen, zu erschaffen halt. Und er natürlich der Grundlegende, der ist, der die Stadt gegründet hat. Aber die Frage ist und bleibt hier, ist er damit ein Held oder ist er ein Gewalttäter? Die Neigung in der Theologie ist immer wieder und auch in den Auslegungen darüber, ihm immer so ein negatives Image zu geben. Aber das sagt der Text hier eigentlich nicht. Das ist relativ neutral. Das beschreibt nur, der hat Macht gewonnen und das kann positiv sein, aber natürlich kann das auch negativ sein. Aber das bleibt es auch. Und jetzt wieder runtergebrochen für uns, wir haben ja auch Macht über Menschen. Und das ist ja auch gut so. Also wenn wir, ich sage jetzt mal als Vater, als Mutter, gute Eltern sind, dann ist das aber auch in der Erziehung so, weil wir Macht ausüben in der Pädagogik. Wir erziehen Leute, wir geben Dinge mit, den Positiven halt und können das positiv fördern. Aber es kann natürlich auch ins Negative fallen halt. Das macht ein Mensch aus, dass mir Macht gegeben ist über andere Menschen oder als Arbeitgeber oder als Vorgesetzter oder als Pastor in der Gemeinde. Wir haben Macht und die Frage immer wieder auch, wie fülle ich das denn? Bin ich damit Held oder Gewalttäter? Also die Extreme natürlich zu sagen. Und das ist auch so eine Bipolarität im Menschen. Und damit haben wir uns natürlich auch eines Tages vor Gott zu verantworten. In dem, was er uns an Möglichkeiten und Macht über andere Menschen gegeben hat, zu sagen, wie hast du es denn in meinem Sinne getan? Halt? Der sich für die Menschheit hingegeben hat, der sich geopfert hat. Bist du so jemand, der Möglichkeiten und Macht für sich selber genutzt hat? Oder bist du die Meile mitgegangen? Hast du vergeben? Am Sonntag hat Michael ja über Vergebung und Feindesliebe gesprochen. Halt. Wo stehst du halt? Nicht? Wie übst du deine Macht aus? wirklich als Held zum Nutzen, zum Segen für Menschen oder als Gewalttäter. Das so die dritte Bipolarität bei Nimrod. Vierte Bipolarität, ganz anderer Aspekt, ist das Interessante, welche Städte er gründet. Und das ist also ist schon der Wahnsinn halt. Am Anfang seines Reiches war Babel, da wird noch ein paar andere erzählt, Erech, Akkad und Kalne. Und dann aber geht es weiter, von diesem Land ist er nach Assur gekommen. Und ich denke, die meisten von euch, die so ein bisschen historischen Hintergrund haben, sagen, boah, waren diese beiden Großreiche, also das Assyrische Großreich und das Babylonische Großreich, geht beides auf ihn zurück. Was für ein gewaltiger Begründer. Das muss man sagen, also Assyrien, Babylonien, neben Ägypten, das sind die drei großen Reiche damals, da sind die Hethiter noch gewesen, halt zu sagen, aber das sind die großen Reiche, die damals beherrscht haben. Und über Jahrhunderte hinweg, also es gibt ein altbabylonisches Reich, es gibt ein altassyrisches Reich, es gibt ein neuassyrisches, ein neubabylonisches Reich halt. Es sind gewaltige Reiche und die haben auch gegeneinander gestanden, also Babylonien und Assyrien, also Assyrien ist ja 300 Jahre lang zu Zeiten der Könige Israels und Judas, das große Reich im vorderen Orient und wird dann durch die Schlacht bei Karkemisch 605 halt dann und vernichtet eben von den Babyloniern halt nicht. Aber es ist beides von ihm gegründet und diese beiden Reiche kämpfen gegeneinander. Das ist eben auch nochmal so eine Bipolarität. Das ist so, wie wenn man heute sagen würde, was ich jetzt, der Warschauer Pakt damals gegen die NATO zu sagen, zwei große Blöcke, die gegeneinander stehen, aber den Ursprung beides eben in diesem Nimrod. Aber, und das ist dann nochmal so ein Aspekt, der daraus kommt, man könnte ja sagen, Mensch, der gründet ein Reich, Babel, der hat da eine Stadt gegründet oder mehrere Städte gegründet, ein Gebiet, das ist ja mit all dem, was er macht, aber das ist eben auch so was typisch Menschliches, das ist dem nicht genug. Du hast ein Reich, ein Riesenreich, da ist schon alles da, da könnte man ja sagen, und jetzt, liebe Seele, ist ja genug. Aber das ist eben auch so ein tief menschlicher Zug, es ist nie genug. Und wenn du 500 Milliarden Euro hast, es spielt keine Rolle, du willst die Nächsten. Es geht nicht darum, dass du irgendwann sagen kannst, ja, ich habe jetzt genug zu essen, also bei Aldi kann ich die nächsten 50 Jahre und auch noch meine nächsten Nachkommen alle kaufen. Es spielt keine Rolle. Die unendliche Gier der Menschheit immer weiter, immer weiter, immer weiter, sodass ich selbst in meinem Wirken dann Dinge baue, die gegeneinander stehen in der Folge halt. Das ist dieses Bipolare zu sagen, da ist das Babylonische Reich, das Assyrische, das irgendwann ist so groß wird, dass sich selber das alles in sich dann vermengt. Das ist so die Gier der Menschheit. Die ist so unendlich, dass es das nicht mehr fassen kann. Das ist das Wahnsinnige halt. Nicht so sind wir angelegt, wir haben nie genug. Das ist so typisch menschlich halt, irdisch halt, da in dieser Erdenherrlichkeit, es kann nie groß genug, nie toll genug sein, so toll es für ihn ist halt nicht. Gründe eines Großreiches, fantastischer Stadt, es geht noch weiter, er zieht dann weg und dann muss das nächste gegründet werden, Assur. Wir haben das ja auch bei allen Großreichen gesehen, Alexander der Große und alles halt, die mächtigen Potentaten, es muss immer weiter, immer größer halt, die Gier ist unsättlich halt. Ein fünftes, was so ein Stück weit gegeneinander steht, ist die Verantwortung, Nimrods Verantwortung, an dem, wir werden gleich diesen Text lesen, eben von Babel, von dem Turmbau dort, seine Beteiligung oder seine Nichtbeteiligung. Der Text hier sagt da überhaupt nichts zu aus, aber weil das Setting, also die Anordnung in der Bibel so ist, dass diese Völkertafel Genesis 10 eben unmittelbar vor Genesis 11 steht und da klar ist, von der Stadt, die er gegründet hat, da, wo es losgegangen ist, da kommt dann richtiger Sündenschlag, ist die Frage, inwieweit ist er denn beteiligt? Die Bibel sagt nichts, also das ist jetzt reine Spekulation. Ist er beteiligt, ist er nicht beteiligt? Wie viel Anteil hat er denn da dran? Hat er vielleicht zu diesem Zeitpunkt sogar noch schon gelebt, dass er irgendwas mit... Wir wissen es nicht halt, ne? Aber das ist immer so eine Frage auch. Ich sage halt, das hat alles auch mit uns zu tun. Eine Frage, wie ist denn eigentlich so Schuld? Ja, die Frage der Schuld, bist du beteiligt, bist du nicht beteiligt? Kann man manchmal gar nicht so klären. Interessante Frage auch in meiner Gemeinde, bei Gemeindezucht. Wenn man im Kirchenvorstand vorsteht, wenn man Pastor ist, halt, kommt das immer wieder ab und an auf einen zu. Du musst Gemeindezucht üben über jemanden. Du hast überhaupt gar nichts direkt mit dem Fall zu tun, aber du musst dich damit beschäftigen, ob der und der Sachen jemand eine Mitarbeiterschaft aufnehmen kann, ob er eventuell sogar vom Abendmahl ausgeschlossen wird wegen irgendwelcher Dinge. Und die Frage ist dann immer wieder, Beteiligung, Nichtbeteiligung. Kannst du sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich wasche meine Hände in Unschuld. So also nach dem Motto, das ist ja auch so ein typisch menschliches halt, ich Pontius Pilatus, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe zwar das Todesurteil unterschrieben, aber ich sage dann immer so, bei Kirchzuchtmaßnahmen ist immer, wo ich mich dann als Pfarrer, als Pastor frage, wie viel hast du eigentlich für diesen Menschen gebetet in seiner Situation? Und dann fällt mir ein, dass ich immer wieder sage, also egal was es ist, ich bin mal spätestens dann mitschuldig halt, nicht, weil mein Gebetseinsatz als Pastor der Gemeinde nicht ausreichend gewesen ist, auch wenn ich von dem ganzen Fall keine Kenntnis hatte. Aber da muss ich immer wieder sagen, wow, hätte ich mal mehr als Pastor für meine Gemeinde gebetet, hätte ich mal an der und der Stelle das ein oder andere liebevolle Wort noch stärker gesagt, es ist die Mitschuld. Einmal zu sagen halt, dieses in einem drin. Natürlich kann ich dann wieder sagen, nee, aber direkt zu tun habe ich damit nichts. Dann zu sagen, das ist die Frage, Beteiligung, Nichtbeteiligung. Wo bist denn hier? Nochmal, die Bibel sagt dazu nichts hier bei dem Thema Nimrod, aber das ist so ein Punkt, wenn man darüber nachdenkt, ja, was für einen Anteil hat er denn an dem, was wir gleich lesen werden halt, nicht? Wo steht er nicht? Im Prinzip muss er sagen, ich bin mitschuld, ich bin der Gründer von dieser Stadt, ich habe die aufs Pferd gesetzt, auch wenn das Generationen nach mir waren, wenn er gar nicht dabei, ich bin mitschuld, dass das passiert ist. Und damit dann die letzte Frage, wenn wir den Gesamt beurteilen halt, nach diesen bipolaren Unbekannten, was ist er denn jetzt? Ist er ein Sünder oder ist er ein Gerechtfertigter? Das Interessante ist ja, hier wird erzählt, dass er von Kusch abstammt, das ist sein Vater, und dessen Vater, also sein Großvater, ist Ham. Wir wissen ja, die drei Söhne von Noah, Sem, Ham, Japhet, und Ham wird ja mit verflucht halt. Das ist ja derjenige, der eben die Blöße des Vaters sieht, während die anderen beiden sich abwenden, als sie ihn da besoffen ins Zelt bringen, zu sagen halt, und da liegt so ein Fluch drauf, also da ist schon so eine negative Konnotation, eben auf diesem Stamm Ham, da haben wir vor 14 Tagen auch drüber gesprochen, zu sehen halt, und ja, trägt er das mit und ist das sein Sündersein, auch das, was er macht, und das ist, wie gesagt, diese gängige Theologie, dass man Nimrod sehr negativ sieht, dass er die Macht eben an sich gerissen hat, dass er eben dann auch so ein Totschläger, so ein Jäger ist, nicht, das ist ja auch so für so dem heiligen Franz von Assisi, ja nicht heilig gewesen, sondern anders heilig ist, und so nach dem Motto, man dürfte die Tiere nicht töten, so, das ist ja alles sehr schwierig dann in kirchlicher Kultur mit all den Dingen halt zu sagen, der dann Reiche gegründet hat, nicht, die dann auch gegen Israel ja gestanden hat, durch Babylon und durch Assyrien, sind ja die Strafgerichte vollstreckt worden, eben an Israel zunächst einmal und später dann an Juda halt zu sagen, halt, ist er Sünder? Oder ist er doch ein Gerechtfertigter, weil ja Gott ihm so viel Macht gegeben hat, ne, dass er durch ihn gewirkt hat, dass er vieles gemacht hat, dass er eben so mächtig sein konnte auf Erden, das konnte er ja nicht aus sich selbst heraus. Was ist er, Sünder oder Gerechtfertigter? Nochmal hierbei auch da, wir müssen es nicht entscheiden, immer ein Entweder-Oder, sondern er ist sowohl als auch. Egal, wie wir es auch bewerten möchten, er ist immer ein Sünder gewesen, aber falls er an Gott geglaubt hat, wo hier nichts von gesagt wird, halt, dann ist er auch ein Gerechtfertigter. Und das ist natürlich auch das für uns. Sind wir Sünder oder sind wir Gerechtfertigte? Wir sind sowohl Sünder wie auch Gerechtfertigte. Simul justus et peccator, wir sind beides halt, das ist in uns drin halt. Und von daher ist das eben auch unsere Geschichte, weil es auch in uns eben von der Grundstruktur eben in dieser Welt, weil wir Sünder und Gerechtfertigte sind, diese bipolare Teilung gibt, so sind wir genauso wie Nimrod. Dass diese 6 Punkte zu diesem Nimrod, der uns ein bipolarer Unbekannter ist. Amen. Ich möchte gerne beten. Ja, lieber Herr und Heiland, so stehen wir vor dir als Sünder, die aber dadurch gerechtfertigt sind, weil du dein Leben für uns auf Golgatha gegeben hast und weil wir durch deine Gnade im Heiligen Geist diesen Glauben haben fassen dürfen, weil dein Blut uns reingewaschen hast, Herr. Und du siehst uns immer wieder in unserer Bipolarität, Herr. Wir sind dir dankbar für das, was in unserem Leben gelingen darf, was ein Stück weit auch ewigkeitswert ist, was strahlt über diese Welt hinaus. Und so sind wir doch immer wieder auch Leute, die dich enttäuschen, die gegen dich stehen, wie Petrus, der eben noch das Bekenntnis zu dir spricht, aber im nächsten Moment eben dann einfach vom Satan besessen wird, Herr. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns immer führst und leitest in diesem nicht einfachen Leben, Herr, dass es uns durch deine Gnade immer wieder gelingt, einfach dir zur Ehre besser zu leben, Herr, dass das, was unser Leben ausmacht, wirklich dich meint und nach deinem Reich trachtet und fragt. Möchte ich bitten, dass du jetzt weiter bei uns bist und dass du uns segnest bei der Betrachtung dieser Geschichte zum Turmbau, Herr. Danke, dass du da bist. Wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre. Amen. Amen. Ja, ich habe uns die Turmbaugeschichte noch einmal mitgebracht, diese 9 Verse aus dem Kapitel 11. Ich habe jetzt im Vorweg gar nichts dazu gesagt, weil ich habe zwar auch nur 5 Schlaglichter daraus mitgebracht, aber das ist so grundlegend, fundamental theologisch, dass das vermutlich ein bisschen länger dauern wird. Deshalb gehen wir direkt jetzt mal zu dem Text hin. Genesis 11, die Verse 1 bis 9, dieser ganz bekannte Text, den ihr aus dem Kindergottesdienst, aus der Sonntagsschule sicherlich alle noch vor Augen habt, aus den Predigten halt. Ganz wunderbarer, toller, aber auch sehr schwieriger Text. Das heißt dort, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen: Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ich habe uns 5 Schlaglichter mitgebracht. Das erste Schlaglicht, das ich betrachten möchte, ist dieses Momentum des Namens machen. Also die Menschen gehen hin und wollen sich einen Namen machen. So heißt es hier im Vers 4. Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Und dann kommt der Grund: Damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir wollen uns einen Namen machen. Also es wird nicht gesagt, wir bauen eine Stadt, weil einfach das gut ist als Schutz gegen die wilden Tiere und weil man da besser heizen kann und da geschützt ist von der Sonne und weil man dann Scheunen und Speicher hat. Nein, es geht darum, im tiefsten Innern, dass der Mensch sich einen Namen machen möchte. Er möchte etwas sein, er möchte bekannt sein. Mein Leben, mein Name soll von Bedeutung sein. Also wenn ihr über einen Friedhof geht, wir haben ja in Bremen wirklich tolle Friedhöfe. Ich schimpfe ja bei vielen über Bremen halt, aber unsere Friedhöfe, das ist wirklich ganz tolles Kulturgut, was wir hier haben halt. Also sehr gepflegt, wunderbar, ob es der Riensberger ist, ob es der Waller Friedhof ist, Osterholzer, wunderbare Friedhöfe. Aber da werdet ihr auf fast allen Grabsteinen das finden. Da steht der Name und dann steht, ich sag mal, so das Geburtsdatum oder das Geburtsjahr meistens und das Sterbejahr. Und zwischen dem Geburtsjahr und dem Sterbejahr, da steht dann dieser Bindestrich. Also steht dann, was ich, 1920 bis 1998. Und dieser Bindestrich, das ist das Leben. Die Begrenzung ist ja Sterbejahr, Geburtsjahr und der Bindestrich ist das Leben. Und das, was da mit diesem Bindestrich zu tun hat, mit diesem kleinen Bindestrich, das ist dann dein Leben gewesen. Und dann gehe ich da manchmal, bin ja naturgemäß häufiger am Friedhof halt darüber, wenn du dann, man muss ja zum Teil sehr weit gehen bei uns auf den Friedhöfen halt, zu sagen, wenn man dann dahergeht und sieht immer diese Bindestriche, dann fragt man sich immer, was ist denn dieser Bindestrich gewesen? Was war denn dieses Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe an den Gräbern vorbei, also ich habe in Bremen noch niemanden gefunden, den ich kannte, wo ich gesagt hätte, ist niemand. Aber nicht nur, dass ich die nicht kenne, ich würde sagen, dann 99,9% der Leute haben keine Ahnung von diesen Menschen, die da liegen. Man hat keine Ahnung halt, nicht? Die waren mal was, die hatten mal Namen, waren vielleicht sogar Kaufleute, vielleicht saßen die auch im Senat irgendwann hier, aber nobody knows. Genauso wenig, wenn wir in unserer Kirche sitzen, nicht? Was haben wir hier, diese Fenster mit all den Namen, die da stehen halt, nicht? Da hat mal irgendein Fenster gestiftet für irgendeine wichtige Bremer Familie, die haben wir hier bei uns, für unsere ehemaligen Bauherren, aber außer, dass wir wissen, dass das ein Bauherr war, hat man keine Ahnung. Also ich weiß darüber nichts. Ich könnte nichts darüber sagen, wer diese Leute gewesen sind. So ist das mit den Namen der Menschen. Das ist Schall und Rauch. Aber es liegt in der Natur der Menschheit, dass wir uns einen Namen machen wollen. Wir wollen gerne einen Namen haben. Also dass unser Name bekannt ist halt. Nicht, dass unser Name geehrt ist, dass unser Name gerühmt wird halt. Und zu sagen halt, dass wir was Besonderes sind. In dem sozialen Umfeld, wo wir sind. Also das geht nicht nur dem Pastor so, der möchte auch einen guten Namen in der Gemeinde haben, das geht jedem von uns so, in unserer Familie ein guter Name. Aber das ist die Wahrheit, in 100 Jahren kennt unseren Namen kein Mensch mehr. Das ist so. Das ist, wenn ihr auf eure Familie guckt, ich erlebe das immer wieder in den Trauergesprächen, halt, wenn ich frage, ja, der Vater ist jetzt verstorben, wie hießen denn dessen Eltern? Da überlegen die manchmal, sagen, wie hießen denn meine Großeltern noch? Halt, ne? Das ist schon so lange her und der Opa, der war schon tot. Und da müssen die manchmal zum Teil nachgucken. Aber jetzt mal eine Generation nur weiter. Also fragt euch mal, ob ihr eure 8 Urgroßeltern kennt mit Namen. Und wenn ihr bei den 8 Urgroßeltern vielleicht noch dabei seid, also ich kenne meinen Urgroßeltern, aber meinen Ururgroßeltern bin ich schon auch draußen halt. Da gehen noch 2, 3, dann ist alles weg und dann hört es auf. Kennen wir nicht. Leute, die vor 100 Jahren gelebt haben, die genauso fröhlich waren wie wir, die kennst du alles nicht. Die Namen sind Schall und Rauch. Die Gräfin von Dönhoff hat mal so ein tolles Buch über Ostpreußen geschrieben, Namen, die keiner mehr nennt. Namen, die keiner mehr nennt. Die Leute wollten auch einen Namen haben, aber haben keinen Namen. Aber das ist ein Menschen drin, du willst dir Namen machen. Und das ist eben auch hier so, in der Urgeschichte wird erzählt, das ist so ein grundmenschliches, ein Namen machen. Ich mache mir einen Namen. Wobei, das ist ja die kontrastierende Aussage dazu, dass Gott derjenige ist, der den Namen macht. Gott ist derjenige, der die Namen gibt. Also Gott, ich habe das ja aufgeschrieben mit dem Text bei der Schöpfungsgeschichte halt nicht, er schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Er nennt es, er gibt die Namen. Und er ist auch derjenige, der so ein Leben schafft. Ich sagte eben, das ist der Bindestrich. Diesen Bindestrich machen wir nicht selber aus und wir machen uns nicht das Leben, sondern das Leben ist uns gegeben von einem, der uns in diese Welt gerufen hat. Er hat uns beim Namen gerufen, dass wir sein, und er ruft uns auch wieder ab am Ende aller Zeiten, dass er uns ruft, wieder entweder ins himmlische Jerusalem oder eben ins Totenreich halt. Gott ruft die Menschen beim Namen und er gibt den Dingen Namen. Und jetzt müssen wir wissen, sein Name, und das ist theologisch ganz wichtig, ist heilig. Sein Name ist heilig. Erste Bitte des Vaterunsers, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Sein Name ist heilig. Geboten, 10 Geboten halt zu sagen halt, wird davor gewarnt, seinen Namen zu missbrauchen halt, weil dieser Name heilig ist. Der Name Gottes ist heilig, aber wir wollen uns einen Namen machen. Und dann merken wir direkt, das fängt an, Götzendienst zu sein. Wir wollen etwas sein. Wir sind ja nur Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Wir müssen uns keinen Namen machen. Wir müssen Gott groß machen, seinen Namen groß machen. Das ist christliche Existenz. Weltliche Existenz, irdische Existenz, das heißt, ich muss einen Namen haben. Ich muss was sein, ich muss Bedeutung haben halt. Gottes Namen groß zu machen, den geheiligten ewigen Namen, den Jahwe-Namen, den Jesus-Namen, das ist das Große. Und das Interessante ist, dass die Bibel uns sagt, dass am Ende aller Zeiten es dazu kommen wird, dass Gott unsere Namen ändern wird. Also wir haben hier Namen, ich heiße Olaf Latzel, diesen Namen werde ich nicht in der Ewigkeit haben. Mit all dem, was ich vermeintlich getan habe, um diesem Namen in dieser Welt irgendetwas zu geben, auch mit all dem, was dann an Schmutz und Sünde mit diesem Namen zu tun hat, was vor Gott keinen Bestand hat, das spielt keine Rolle mehr. In der Neuschöpfung im himmlischen Jerusalem wird es so sein, einfach, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, halt nicht einen weißen Stein bekommen, halt nicht, und auf dem ist der Name geschrieben, den wir dann tragen. Wir werden dann anders sein, dann sind wir nicht in dieser Identität und mit all dem Schlechten, aber auch mit allem, was gelungen ist, vermeintlich in dieser Welt, sondern wir werden neu sein. Dann kriegen wir den Namen gemacht von dem, der über allem steht, der uns ins Leben gerufen hat. Das ist ganz wichtig zu dem, wenn wir denken, wir wollen uns irdisch einen Namen machen. Das ist ein ganz tiefes anthropologisches Grundbedürfnis, das ist weltlich, das ist die Erdenherrlichkeit. Wir versuchen das, einen Namen zu machen und das am besten noch Generationen nach uns dann singen und Bücher schreiben und was weiß ich hier in den Geschichtsbüchern dokumentieren. Nein, wichtig ist nur, dass wir dem Namen Jesus Christus Ehre geben. Das so schlaglich zu diesem Thema Namen machen halt. Wir wollen uns einen Namen machen. Das steht hinter dieser Grundsünde dessen, was hier passiert, zu sagen, dass sie diesen Turm bauen, bei allem, was dann, ich sag mal, religionssoziologisch da reingepackt wurde, dass dieser Turm dann so eine Begegnungsstätte zwischen den Göttern und den Menschen sei oder sowas. Aber es geht tatsächlich nur darum, einen Namen zu haben, der bleiben soll. Wir wollen uns einen Namen machen. Zweites Schlaglicht aus dieser Geschichte ist die Trinität. Nicht nur über den Menschen wird in der Urgeschichte ganz viel Grundlegendes gesagt, sondern auch über Gott. Und hier haben wir wieder so ein trinitarisches Zeugnis dessen, wie unser Gott ist. Denn hier heißt es, und der Herr sprach, sie ist einerlei Volk, einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tun, dann wird ihnen nicht mehr verwehrt werden können von dem allen, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Dann heißt es, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner der anderen Sprache verstehe. Lasst uns. So, erste Person Plural. Zu wem spricht hier der Herr? Jetzt könnte man sagen, ja, zu seinen Engeln. Also auf Augenhöhe mit seinen Werkzeugen. Nee. Nein, das ist ein innertrinitarisches Geschehen. Ähnlich wie bei der Schöpfung, wo gesagt wird, Genesis 1, 26, lasst uns Menschen machen. Da steht nicht, ich mache jetzt Menschen, sondern lasst uns. Wer ist mit diesem Plural gemeint? Lasst uns. Es ist eben der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist. Und das ist eben ganz wichtig, dass es diese trinitarischen Bezeugungen halt immer wieder, auch schon im Alten Testament, schon in der Urgeschichte gibt halt, immer wieder, ich habe das immer wieder gesagt, auch Genesis 18, das ist nicht mehr Urgeschichte, aber dann die Vätergeschichten, auch da immer wieder trinitarische Bezeugungen, wie im Hain von Mamre eben diese drei Männer kommen und mit einer Stimme sprechen halt, was man im hebräischen Urtext kaum verstehen kann halt, aber begreift, wenn man weiß, dass Gott ein dreieiniger Gott ist und dass Gott hier entgegentritt halt. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Gott ist ein dreieiniger Gott. Und der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, wie wir es in Genesis 1 und 2 gelesen haben, ist Jesus Christus. Das sagt die Bibel, also sagt nicht ich, sondern wenn wir lesen Kolosser 1, 16, da heißt es, in ihm, in Christus, ist alles gemacht und durch ihn ist alles gemacht. Dann ist das für einen Juden eine absolute Gotteslästerung. Der kann das kaum aushalten, so ein Text. Aber das ist eben in diesem Christus-Hymnus in Kolosser 1 dieses Wichtige, dass Jesus eben der Schöpfer ist. Oder wenn eben im Johannesprolog davon gesprochen wird, dass am Anfang das Wort ist und dass durch das Wort alles gemacht ist und dass eben Jesus das Wort, dass Jesus der Logos ist, dann kann es nur dann richtig sein, wenn man eben weiß, dass eben Jesus wahrer Gott ist, zusammen mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und jetzt werden viele von euch sagen, Uragän, das sind doch Selbstverständlichkeiten. Es ist ein Wahnsinn, ich sage das immer nur wieder, was ich erlebe, wie gerade diese Zentralwahrheit unseres christlichen Glaubens immer wieder auch von Leuten in Frage gestellt wird, die sich als Christen bezeichnen, die dann an Grenzen kommen und die nicht verstehen können, dass auf Golgatha Gott stirbt, die das nicht begreifen können, die immer noch so ein Stück weit Subordination haben. Ja, er hat ja Jesus geschickt, aber das war der Vater. Und dann ist Jesus aber gestorben und dann hat Gott so irgendwie so entschieden, das war gut, das war schlecht, irgendwie so geguckt und dann, ja, es war okay, wir können ihn jetzt auferwecken. Ich sage, das ist ein bisschen despektierlich. Nein, Gott selber stirbt am Kreuz, gibt sich in die Gottesverlassenheit, trägt die Schuld der Sünde und schreit zu sich selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zu begreifen ist so wichtig, so zentral, dass Jesus Gott ist in allem. Und das ist ja auch in den frühesten Auseinandersetzungen der frühen Kirche gewesen, halt mit den arianischen Streitigkeiten, halt, ne, wo dann in Frage gestellt wurde. Also als die Botschaft von Jesus ins Abendland kam, war die bei den Goten, bei den Germanen sehr stark eben davon geprägt, ja, es gibt einen Gott, einen Schöpfergott und der hat einen Sohn, aber der ist so ein bisschen subordiniert. Und dagegen ist von Anfang an als Irrlehre gekämpft worden halt. Also wenn man einen Altar hat in der lutherischen Kirche halt, dann ist ja, stehen immer zwei Kerzen drauf als Sinnbild dafür, zu sagen, die zwei Naturen Jesu Christi, wahrer Gott, wahrer Mensch, das müssen wir wissen. Und eben nicht nur Jesus, auch der Heilige Geist, wahrer Gott in allem. Das ist so wichtig, dass wir einen dreieinigen Gott haben halt. Es ist ein Wesen halt, dass das zusammen ist. Und das steht eben auch hier. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann es nur immer wiederholen. Bitte, ich kriege so viele E-Mails, wo die Leute und hin und her und fragen das auch, deshalb sage ich das nochmal, Jesus ist Gott. Jesus sagt selber, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater halt. Wenn Jesus zum Glauben an sich aufruft und er wäre nicht Gott, dann wäre es Gotteslästerung. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er glaubt an mich, nicht, er ruft zum Glauben an ihn auf. Wenn wir wissen, dass in der Bibel Jesus angebetet wird, das geht schon los im Stall von Bethlehem, wir gehen jetzt ja langsam wieder auf Weihnachten zu, halt so sagen, als da die Weisen aus dem Morgenland kommen, die beten ihn an und bringen ihm das, was eigentlich dem König zusteht, Gold, Weihrauch, Myrrhe halt zu sagen. Anbetung steht nur Gott zu. Wo immer Anbetung beispielsweise bei den Engeln passiert, die rasten sofort aus und sagen, nix da, nur nicht mich anbeten, nur Gott anbeten. Aber Jesus nimmt es an, auch als Johannes kommt, der ungläubige Thomas halt im Johannesevangelium, der dann sagt, mein Herr und mein Gott, und betet ihn an, mein Herr und mein Gott, auch die Bezeichnung von Jesus als Kyrios. Jesus ist der Kyrios. Jahwe ist der Kyrios, Jesus ist der Kyrios. Also, weil Jahwe Kyrios ist, Jesus Kyrios ist, ist klar, sind die beiden eins. Jesus ist Jahwe. Ist ja auch der Name, Jeshua, Jahwe rettet, das ist ganz wichtig. Und genauso auch der Heilige Geist, wahrer Gott ist. Alles, was vom Heiligen Geist beschrieben wird, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist, dass er souverän ist, dass er ewig ist, sind alles Dinge, die nur von Gott gesagt werden, der eben auch schon bei der Schöpfung dabei ist, nicht Genesis 1:2 halt, nicht, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wir haben einen dreieinigen Gott und auch das hier in dieser Geschichte als vermeintliche Banalität, so als Nebensatz, aber ich sage, es gibt keine banalen Dinge und auch gerade, ich sage mal, wenn man hier sieht, hier diese Verbform, lasst uns, nicht, diese erste Person Plural zu sagen halt, dieses zu sehen, das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz, ganz Zentrales halt, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Übrigens auch nochmal, wenn ich nächste Woche über das Glaubensbekenntnis spreche, auch ein Stück weit, warum wir das so sprechen, wie wir es sprechen, die Grundstruktur aller Glaubensbekenntnisse, die wir haben, sind einfach die, dass gesagt wird, wir haben einen Gott, der dreieinig ist. Wir glauben an Gott, erster Artikel Vater, zweiter Artikel Jesus Christus, dritter Artikel Heiliger Geist. Wird in jedem Konfirmandenunterricht gelehrt, wird überall gemacht, aber die Leute, es dringt nicht durch. Das ist das Problem. Oder nicht bei allen. Und das ist wirklich eine Katastrophe. In dem Moment, wo ich nicht weiß, dass Jesus wahrer Gott ist, der Heilige Geist nicht wahrer Gott ist, also wenn der Geist in mir ist, ist Gott in mir, dann bin ich heilig, kann ich die Dinge der Theologie, der Bibel nicht verstehen. Deshalb das nochmal ganz wichtig an diesem Punkt gesagt, halt ganz entscheidend halt, hier haben wir eben auch noch einmal die Trinität grundlegende theologische Aussagen über das, wie Gott ist. Drittes Schlaglicht aus diesem Text ist eben die Spracheneinheit, die Sprachenvielfalt, die Spracheneinheit, die kommen wird halt. Das ist ja so Thema, es geht los, da heißt es hier, und es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und dann heißt es, als Gott dann wieder runter herabgefahren ist vom Himmel, hat das gesehen und hat sie zerschlagen, dass eben dann er sie verwirrt hat und aller Länder Sprache und sie dort zerstreut sind in allen Ländern. Das ist, wie wir es auch heute haben in dieser Welt, dass wir eben ganz viele Sprachen haben auf und in dieser Welt, die gesprochen werden, dass wir uns untereinander nicht verstehen können von dem, wie wir sprechen. Das ist anders gewesen in der Urgeschichte, zu Zeiten halt vor Abraham unmittelbar, dass noch eben eine Sprache zu eigen war der ganzen Welt. Das ist ganz wichtig. Und dann passiert ja das, was an Pfingsten geschieht, dass das wieder eine Aufhebung passiert, nicht, dass die ganzen Sprachen aufhören, denn die haben wir bis zum heutigen Tag, aber dass das Verständnis untereinander wieder geschenkt wird, was eben durch die Verwirrung, die hier eben passiert ist, nicht gegeben war, sondern dass das Verständnis gegeben wird durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fällt, Apostelgeschichte 2, auf die Menschen, die dort sind. Und dann fangen sie an, auf einmal ihre Sprachen zu verstehen. Ich lese diese 13 Verse nochmal zu, weil ich auch gleich nochmal was sagen werde zur Sprachenrede. Als der Pfingsttag gekommen war, also ich lese Apostelgeschichte 2, 1 bis 13, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Sprachen, zerteilt wie vom Feuer, und er setzte sich auf jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen ausgab, zu sprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern und im Himmel. Als dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Hier ist es so, dass nach wie vor die Sprachen gesprochen werden, in denen diese Menschen aufgewachsen sind, also ihre eigene Muttersprache. Das, was Gott verwirrt hatte, wo er in Babel gesagt hatte nach dem Turmbau, da geht in alle Welt, ihr werdet zerstreut und ihr sprecht unterschiedliche Sprachen, nicht mehr eine Sprache. Sie kommen wieder zusammen, sprechen auch in diesen Sprachen, aber es ist ein neues Verständnis durch den Heiligen Geist in Jesus Christus, das die Verwirrung zum Ende bringt und eine neue Einheit schafft, wo vorher Verwirrung und Zerstreuung war, eine neue Einheit, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Das ist das, was passiert, dass man sagt, hier haben wir die Einheit gefunden, dass wir die Dinge verstehen und begreifen. Es wird jetzt nicht mehr nur auf Hebräisch gesprochen und gepredigt, sondern zu sagen, wir, die wir ausgesandt sind in alle Welt, können diese Dinge, das ist ja das, was beim Taufbefehl passiert, allen sagen. Und wir verstehen es und wir werden eins, ob wir nun aus Südamerika stammen, ob wir nun Kreter sind, ob wir nun Australier sind, ob wir nun Russen sind, es spielt keine Rolle. Wir sind alle eins in Christus Jesus durch den Heiligen Geist. In unserer Unterschiedlichkeit und wir werden dadurch eine Gemeinde, ein Leib. Die Zerstreuung ist beendet und wir werden, das was in Johannes 17 gefordert ist, eins in Christus. Das ist das Große. Und das ist diese Sprache, die wir sprechen. Nicht irgendeine Sprache, die dann in einer vermeintlich übernatürlichen Weise einem gegeben würde. Das ist ja so diese falsche pfingstlerische Einstellung, zu sagen, es gibt eine Zungenrede. Hier ist von Sprachen die Rede. Zungenrede ist etwas Teuflisches, Sprachenrede ist etwas Göttliches. Das muss man genau unterscheiden. Die Zungenrede ist ein Phänomen, was Menschen tun, womit viele Christen verführt werden. Also wenn einer Zungenrede heißt, sage ich nicht, dass er kein Christ ist, aber er ist verführt. Und dass auch Christen, Menschen, die zu Jesus gehören, verführt werden können, das sagt uns die Bibel. Matthäus 16 eben noch sagt Jesus, sagt Petrus zu Jesus, als er gefragt wird, wer sagt dir denn, dass ich sei? Er sagt, du bist der Christus. Und er sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Ja. Und im nächsten Moment, als Jesus vom Leiden spricht, sagt Petrus, das nicht, und dann sagt er, weiche von mir, Satan. Das heißt, auch in einen gläubigen Menschen, einer, der ein Bekenntnis spricht, halt, kann der Widersacher reinfahren. Das eine steht nicht gegen das andere. Wir sind Sünder und Gerechtfertigte gleichzeitig. Also wenn ich jetzt kritisch spreche über Pfingstbewegung, sage ich nicht, oh, das sind alles keine Christen. Aber das, was falsch ist, was man klar und deutlich sagen muss, ist, dass Zungenrede Geist von unten ist. Das, was damals auch die Brüder, als das aufkam, vor 130 Jahren klar festgelegt haben. Das ist eine Bewegung, die gibt es erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist die Frage, was ist 1900 Jahre Kirchengeschichte gewesen? Halt, da gab es da keine Christen. Also sagen, und dann bricht eben in farbigen Gemeinden in Kalifornien dieses auf, die sehr stark mit Voodoo zu tun gehabt haben. Halt. Und das geht epidemisch über die ganze Welt in Gemeinden hinein. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Ist das jetzt wirklich? Und dann kommt ein Lallen, ein unaussprechliches, wo man gar nicht weiß, was es ist. Und das ist auf einmal jetzt das die Erkenntnis. Nicht? Wenn du das nicht hast, kannst du kein Christ sein. Wenn du das hast, sage ich dir, wenn du diese Dinge tust, halt diese Zungenrede, dann gehst du weg von Christus. Das ist Geist von unten. Das gibt diese Zungenrede in allen Religionen. Das kennst du im Hinduismus, in indianischen, schamanischen Kulturen, dass genau diese Dinge dort gemacht werden. Wenn die in ihre Trance-Zustände kommen, passieren genau diese Sprachen, diese unartikulierten Laute, die rauskommen. Nochmal, Sprachenrede, wie es in der Bibel beschrieben ist, ist biblisch. Zungenrede ist Geist von unten, ist dämonisch. Es ist ja hier klar, dass die Sprachenrede hier in Apostelgeschichte 2 eine gesprochene Sprache ist, eine real existierende Sprache. Und genau davon ist auch in 1. Korinther 12 bis 14 die Rede, wenn Paulus davon spricht. Er sagt ja ganz deutlich halt nicht, die Sprachenrede ist ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede, die sei für die Ungläubigen, sei nicht für die Ungläubigen, sondern die ist für die Gläubigen. Aber die Sprachenrede, also die anderen Sprachen, ist ein Mittel der Mission, dass wir die Botschaft des lebendigen Gottes damit weitergeben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das nur dazu. Wer dazu weitere Informationen braucht, ich empfehle immer wieder Roger Libby, Sprachen oder Zungenrede. Buch von 70 Seiten, wenn ihr das gelesen habt, kostet 2 Euro, habt ihr keine Fragen mehr. Aber ganz wichtig, weil auch da immer wieder diese Verunsicherung ist, was ist denn das? Nein, das ist nicht Geist von Jesus Christus. Die Sprachen redet, was das Gutes ist, das weiß auch jeder, der in einer anderen Sprache mal die Bibel liest. Wenn du Englisch kannst oder wenn du Theologe bist, kannst du Griechisch, Hebräisch. Wenn du dann Texte liest, das gibt dir nochmal was anderes. Wenn du in diesen Sprachen betest, halt, das erbaut dich tatsächlich halt. Aber es bringt in der Gemeinde nichts, wenn du da sprichst und keiner kannst du deshalb auch Übersetzung. Du musst es übersetzen. Aber nicht irgendein Gestammle, ein Gebrabble, was keiner verstehen kann. Es gibt nicht die eine Ursprache, was immer gesagt wird, so nach dem Motto, die eben vorher gesprochen würde, halt, auf die wir dann zurückkommen könnten. Mit diesen Dingen halt, das haben wir nicht, sondern wir haben jetzt viele Sprachen, in denen wir sprechen. Wichtig ist für uns, das Einswerden passiert eben durch Jesus Christus im Heiligen Geist, deshalb auch wieder dieses Trinitarische, ist im Prinzip ja auch, deshalb eine Pfingstgeschichte wird ja auch an Pfingsten immer wieder genommen, Turm zu Babel zu sagen, wo die Sprachverwirrung aufgehoben wird und man wird eins in Christus Jesus, eben in dem, was er uns schenkt, in seinem Leib, wo wir das Verständnis für die anderen haben. Viertes Schlaglicht aus dieser Geschichte ist das Herabfahren Gottes zu den Turmbauten der Menschen. Da ist es im Vers 5, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Das ist damals gewesen. Ich sage immer wieder, die Menschen haben sich nicht verändert und das, was wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, bleibt bis zum heutigen Tag von der Grundausrichtung des Menschen so. Die Menschen haben sich nicht verändert. Die Menschen wollen etwas tun, um sich selber einen Namen zu machen. Das war der erste Punkt. Und dann fangen sie an mit ihren Turmbauten. Also hier haben die natürlich tatsächlich gebaut und haben dann Ziegel gebrannt, halt, haben das gebaut. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Spekulationen, wozu das dann da gewesen ist, dieser Turm, der dort stand, halt, was eben mit Gott oder mit den Göttern, die sie verehrt haben, dann passieren sollten. Halt. Aber sie versuchen etwas zu machen, um sich einen Namen zu machen. Und genauso ist es bei uns. Also nicht jetzt bei uns persönlich erstmal für den Moment vielleicht, aber für uns als Menschheit. Wir haben auch unsere Turmbauten, mit denen wir uns ohne Gott etwas schaffen wollen. Also unsere politischen Systeme sind sehr schnell Turmbauten, wo wir irgendwelche Ideologien haben, ob es der Kommunismus gewesen ist, ob es der Nationalsozialismus gewesen ist, auch eine Demokratie. Ich bin überzeugter Demokrat, nicht das Schimpf, aber es ist so tatsächlich auch da. Kann man eine Überhöhung drin finden, wenn ich denke, wir kriegen durch eine gerechte demokratische Regierung das Heil auf Erden. Wir werden in dieser Welt das Heil auf Erden nicht bekommen halt. Das ist eine Selbsterlösung. Wir werden als Menschen immer scheitern. Es gibt furchtbarere Scheitern und es gibt Systeme, die offenkundig satanischer und schlimmer sind als andere halt. Aber alles, was menschliches System ist, ist letztlich nur ein Turmbau. Und Gott kommt hernieder und sieht die menschliche Hybris und schlägt letztlich früher oder später rein. Und alles, wo wir denken, wir kriegen unser Leben in den Griff, wir können jetzt die Welt retten durch irgendwelche Klimaprogramme, durch irgendwelche medizinischen Dinge, die wir weiter nach vorne treiben. Wenn wir uns dann Gesetze geben zur Friedfertigkeit, keiner wird irgendwann mehr hier die Gewalt gegen den anderen erheben. Hier vor der UNO gibt es ja hier in New York dieses die Bild, wo der Revolver mit zum Lauf gebogen ist, mit dem Knoten drin, so dieses hehre Ziel, so nach dem Motto, es wird keine Gewalt mehr geben, aber wir können das alles, wenn wir nur uns anstrengen, nicht wenn alle Völker zusammen sind. Das kannst du vergessen. Das sind die Turmbauten. Gott kommt runter und lacht ihrer halt zu sagen, das funktioniert nicht. Es gibt keinen Frieden, bevor nicht Jesus Christus wiederkommt, das tausendjährige Friedensreich aufrichtet. Das war ja so ein Thema nicht der Nazis in unserem Vaterland. Die haben das wörtlich gesagt, wir bauen das tausendjährige Reich. Natürlich so ein Stück weit in Bezug auf das, was tausendjähriges römisches Reich gewesen ist, aber natürlich auch vor dem Hintergrund tausendjähriges Friedensreich. Wir haben die großen Systeme, die kommen. Nicht? Und dann werden die Turmbauten, was haben wir erlebt 1945, wie so ein Turmbau zusammenbricht. Nicht? Also es ist ein unfassbar starkes Bild, also was hier passiert ist, was ich immer wieder in der Menschheitsgeschichte wiederholt, wenn die Menschen ihre großen Errungenschaften, die zum Teil auch gut sind, ich will das nicht in Abrede und alles nur schlecht reden, was Menschen tun, aber wenn wir uns da rein dann Hoffnung setzen, wenn wir denken, und das bringt es halt, und das rettet es, und damit haben wir dann den Frieden oder die Weltgesundheit oder halt nicht, es führt früher oder später eben immer wieder zu den Zusammenbrüchen. Und eben nicht nur im politisch-gesellschaftlichen, auch für uns selber. Wenn wir uns selber den Namen machen wollen, wenn wir selber uns zum Turm bauen, wenn wir uns selber vergotten, wenn unser Leben zum Mittelpunkt unserer Existenz wird, nur noch wir, dieses in sich selbst verkrümmt Lebende, und es geht nur noch um mich und ich und ich und ich halt, nicht? Und ich muss gucken und mit meinen schlauen Aktienentscheidungen und mit meiner Gesundheitsversorgung, mit all den Dingen, die ich tue, halt zu sagen, und mein Leben und ganz schnell zerbricht das ganze Leben. Das sind die Turmbauten, wo Gott herabfährt und tatsächlich früher oder später die Dinge zerschlägt, dass sie eben in die Zerstreuung gehen. Und damit komme ich zum fünften Schlaglicht aus dieser Geschichte, die Zerstreuung, nämlich die Begrenzung des Menschen durch Gott. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Gott setzt Grenzen. Bis zu einem gewissen Punkt ist es möglich, dass die Menschheit sich entwickeln kann, dass sie ihre Pläne zum Vordergrund bringt. Sie bauen ihren Turm, sie haben Steine aufgeschichtet, aber dann kommt Gott und setzt eine Grenze. Und diese Grenze hier ist, sie werden zerstreut, sie bleiben nicht mehr beieinander. Die sind nicht eine Einheit. Das, was wir denken, die Welt sei eins, das ist nicht. Die Menschen denken alle nur an sich, die Welt ist zerstreut. Aber nicht nur das ist so eine Begrenzung, die Gott hier schenkt einfach oder gibt oder setzt oder als Bestrafung gibt. Auch, dass sie sich nicht verstehen können. Das ist ja auch so eine Sache zu sagen, wir können einander nicht verstehen. Wir können zwar heute über irgendwelche Handys natürlich den Google Translator anmachen und dann können wir das andere sehen, aber das ist viel tiefer gehend. Nicht, dass wir eine Sprache nicht übersetzen können, das ist der Hintergrund, sondern wir verstehen so ganz tief unseren Gegenüber nicht. Das führt ja auch zu den Konflikten, das geht schon los in der Ehe, dass ich ganz häufig eben meine Frau oder als Frau meinen Mann nicht verstehe, meine Kinder nicht verstehe, mein Gegenüber nicht verstehe, mit all dem, was sich daraus entwickelt, dass den anderen nicht verstehen können. Wenn ich ihn wirklich verstehen könnte, wenn ich begreife, wie er ist, wenn ich damit eins, dann entstehen die Konflikte nicht. Aber weil ich ihn nicht begreife, weil ich anders denke, weil ich anders ticke, entstehen daraus einfach dann auch die Schwierigkeiten, die sind. Und das hat Gott gegeben. Da hat er die Welt hineingeführt. Er hat sie dahin gegeben, halt zu sagen, auch in ein Nicht-Verstehen, in ein Nicht-Zusammenleben, in die Zerstreuung. Das ist letztlich ein Strafgericht, was hier passiert halt. Wir haben dieses Strafgericht nicht nur bei der Vertreibung aus dem Paradies. Wir haben es nicht nur, als diese Götterehen sind, wo dann das dem Leben ein Ende gesetzt wird. Das ist ja auch so eine Begrenzung, die gesetzt wird halt, dass gesagt wird, 120 Jahre. Mehr wird es nicht mehr halt. Nicht? Also es wird Genesis 6 gesagt, das werdet ihr, älter wird kein Mensch. Das ist ja auch ein Wahnsinn, die Wahrheit der Bibel, sage ich. Diese Sache, es wird nicht mehr älter als 120. Diese Woche noch im Spiegelartikel ist so ein Biologe befragt worden, danach zu sagen, ja 120, mehr ist nicht mehr drin. Du kannst nicht mehr rausholen, halt zu sagen, das ist es halt. Die Wahrheit der Bibel, damals vor über 3.500 Jahren, wo die Leute keine 30 Jahre alt wurden, nicht? Wenn man sagen würde, das wäre nur am Lagerfeuer irgendwo, ich sag mal, in der kanaanäischen Wüste entstanden, sozusagen. Das sind Begrenzungen, die Gott gestellt hat. So ist es eben in diesem Leben. Oder auch wenn man an die Verfluchung denken, die Mühsal der Lebensgestaltung halt, bei der Vertreibung aus dem Paradies halt zu sagen, du musst dein Brot verdienen halt und im Schweiße deines Angesichtes halt zu sagen, ja. Und all diese Dinge, die sind genauso hier, daran ist die Menschheit dahingegeben halt. Das sind die Begrenzungen, in denen wir Menschen leben. Wir glauben ja immer, alles ist möglich. Nein, wir sind durch die Schöpfungsordnung Gottes so begrenzt, wie wir leben, eben mit diesen biologischen Begrenzungen, halt mit der Mühsal der Lebensgestaltung, mit dem Nicht-Verstehen-Können einander halt, dass wir uns nicht begreifen können als Menschen und eben, dass wir in der Zerstreuung letztlich sind. Und all das wird aufgehoben eines Tages, beziehungsweise schon jetzt, in Christus Jesus. Dass wir sagen, dieses Verstehen wird uns wieder neu geschenkt, das ist ja das Pfingstwunder. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann sind wir eins in Christus. Dass wir eben auch nicht nur 120 Jahre nur leben, sondern ewig leben, wenn wir eben in Jesus Christus sind. Halt nicht. Dass unsere Lebensgestaltung zwar immer noch in dieser Welt mühselig ist, aber wir eine hoffnungsvolle Perspektive haben für das, was kommen wird, dass wir uns freuen dürfen. Halt. Diese Begrenzungen, die werden, wie gesagt, aufgehoben werden in Christus Jesus. Und auch die Stadt, die hier zerschlagen wird, der Turm, der zerschlagen wird, zu sagen, halt nicht, da macht ihr nicht mehr weiter. Ja, weil nicht etwas Ewiges durch die Menschen geschaffen ist, sondern Gott hat ja eine Stadt gebaut. Nicht Nimrod baut sie, sondern Gott baut sie, das himmlische Jerusalem, die ewig sein wird, wo wir sein werden. Die Menschen erfahren in dieser Welt die Begrenzungen durch Gott, das wird hier gesagt, aber in Jesus Christus wird es eines Tages diese Entgrenzung und diese Herrlichkeit geben. Das 5 grundlegende Schlaglichter aus dieser Turmbaugeschichte. Mache hier einen Punkt, sag nochmal, nächste Woche werden wir uns um die Höllenfahrt Christi und über das Bekenntnis unterhalten. Ich möchte gerne jetzt zum Ende der Bibelstunde noch mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend noch einmal einen Blick werfen durften auf diese Turmbaugeschichte, Herr. Du bist der Gott, der über allem steht, Herr. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir auch dazu neigen, so unsere eigenen Turmbauten zu errichten in unserem Leben. Sei es, dass wir uns an etwas Weltlichem festmachen oder wir uns selber vergotten, Herr. Zeig uns das immer wieder, Herr, und schenk uns immer wieder durch deinen Geist einfach die Fähigkeit, dann um Vergebung zu bitten, für Fehlwege und andere Wege einzuschlagen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier im Gemeindesaal ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, am Telefon oder am Computer, dass du bei jedem Einzelnen bist, dass du jedem Einzelnen hilfst, Herr. Du weißt um diejenigen, die ein Stück weit leiden, momentan in ihrer Nachfolge, in ihrem Leben, auch durch das, was du dieser Menschheit gegeben hast, wo du sie bestraft hast, in die Zerstreuung geschickt hast, Herr, dass vieles, wofür wir heute noch darunter leiden, Herr, ich möchte dich bitten für diejenigen, die momentan in einer schweren Situation sind, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen beistehst, Herr, und dass sie spüren, Herr, dass du da bist und dass du dereinst alles neu machen wirst, Herr, und dass du all diese irdischen Endlichkeiten, auch all diese Niedrigkeiten aufheben wirst und dass du uns in die Vollendung führst. Sollen wir dir Dank sagen, Herr, dass du da bist, Herr, dass wir bei dir geborgen sein dürfen und wir wollen eins werden, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.